das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Es gibt zahlreiche Orte, die an die Grauen des Holocaust erinnern, weil die Nazi-Verbrechen an so vielen Orten stattgefunden haben. Aber kaum ein Ort ist so zum Symbol des Unfassbaren geworden wie dieser Auschwitz. Mehr als 1 Million Menschen wurden in dem deutschen NS-Konzentrations- und Vernichtungslager ermordet. Die meisten Opfer waren Jüdinnen und Juden. Heute, vor 81 Jahren, wurden die wenigen überlebenden Gefangenen befreit, weshalb der heutige 27. Januar zum weltweiten Gedenktag an alle Opfer des Nationalsozialismus wurde. Entsprechend fanden heute weltweit Gedenkfeiern und Mahnwachen statt und natürlich auch in Polen, in der heutigen Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Ina Ruck.
In Eisenbahnwaggons wurden sie nach Auschwitz transportiert, sehr viele von ihnen direkt in den Tod. Weit mehr als 1 Million Menschen ermordeten die Deutschen im Zweiten Weltkrieg allein hier im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Es sind nicht mehr viele, die das Grauen von damals bezeugen können, die es überlebt haben. Stilles Gedenken an der Exekutionswand, der Todeswand von Auschwitz. Stanisław Zalewski ist 100 Jahre alt. Als 18-Jährigen deportierten die Nazis ihn hierher ins Lager. Er hat den Qualm aus den Schornsteinen gesehen und gerochen. Er kann bis heute nicht fassen, dass Auschwitz möglich war. Ich habe auf meinem linken Arm eine tätowierte Nummer. Die ist Zeuge für das, was hier passiert ist. Und wenn ich Menschen begegne, die das alles bezweifeln, ziehe ich mich einfach aus. Frage, wissen Sie, was das ist? Und dann sind sie ganz still. Auschwitz war eine Vernichtungsmaschine, Allmachtswahn der Nazis, auch im Töten. Baupläne zeigen Gaskammern und Krematorien. Das massenhafte Morden war minutiös geplant. Die meisten der Opfer waren Juden. Als sowjetische Soldaten das Lager vor 81 Jahren befreiten, fanden sie auch Massengräber. Und Berge von menschlichen Haaren. Von Koffern, von Schuhen, von Brillen. Stanisław Zalewski geht auch mit 100 noch dreimal die Woche ins Büro. Er leitet einen Verband ehemaliger politischer Gefangener. Wir waren die mit dem roten Winkel auf dem Kittel, sagt er. Er habe gelernt zu vergessen, sagt er auch. Und doch kommen die Erinnerungen hoch, oft. Wie die, als eines Morgens im Lager Frauen abtransportiert wurden.
Ich płacz.
Sie wussten, wohin. Das Weinen und Schreien höre ich bis heute, auch jetzt wieder. Aber ich versuche, es zu überhören. Als Rauch aus dem Schornstein des Krematoriums kam, war klar, wohin man sie gebracht hatte. Bis Mittag wurden weitere Frauen geholt. Dann war es ganz still, totenstill. Vergessen, sagt er, war lange seine Überlebensstrategie. Vergessen, ja, aber nicht vergeben. Das ist ein Unterschied. Vergessen, nicht vergeben. Früher habe er nicht über Auschwitz reden wollen. Jetzt findet er es wichtig, sagt er, den unfassbaren Massenmord bezeugen, solange das noch geht.
Zeitzeugen und Überlebende der Gräuel des Holocaust können mit ihren eigenen Erfahrungen auf wohl beeindruckendste und bewegendste Art und Weise das Gedenken an die Opfer hochhalten und die Mahnung, die darin liegt. Doch weil es Jahr für Jahr immer weniger werden, muss es neue Wege gegen das Vergessen geben. Auch um neue Generationen, in denen das Wissen um den Holocaust nicht mehr so verbreitet ist, dafür zu interessieren. Morgen wird bei der Holocaust-Gedenkfeier im Bundestag die Überlebende Tove Friedman sprechen, die zusammen mit ihrem Enkel einen solchen Weg auf Social Media gefunden hat und damit Millionen erreicht. Mirja Fiedler hat die 87-Jährige bei ihrem Besuch in Berlin begleitet.
Sie verbindet mehr als ihre Verwandtschaft. Tova Friedman, Holocaust-Überlebende aus den USA, zusammen mit ihrem Enkel Aaron Goodman. Wir sind sehr vertraut. Wir unterstützen uns auch gegenseitig. Wenn ich Angst habe, hält er meine Hand. Wenn er ängstlich ist, es ist einfach gut für uns. Unsere ganze Familie fühlt sich verantwortlich, die Geschichte weiterzugeben. Tova Friedman kommt in Polen zur Welt 1938 als Jüdin. Ein Jahr später bricht der Zweite Weltkrieg aus. Die Nationalsozialisten deportieren sie mit ihrer Familie erst in ein Ghetto, dann die Fünfjährige mit ihrer Mutter ins Konzentrationslager Auschwitz. Dort entgeht sie nur knapp dem Tod in den Gaskammern. Zum Ende des Krieges, als ich unter einer Leiche versteckt war, vielleicht zufällig nur mit Glück, wurde ich nicht entdeckt, als ich umgebracht werden sollte. Mit ihrem Enkel erinnert Tova Friedman heute an die Grauen der Nationalsozialisten auf Social Media. Ich hatte keinen Namen. Mein Name war 27.633. Aaron Goodman wendet sich vor allem an seine Generation, 3G, wie er sie nennt, die dritte nach dem Holocaust.
Are you a 3G?
I'm a 3G.
Our grandmothers survived the Holocaust.
Erinnern, aufklären und mahnen, das wollen sie auch am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin.
Das Klima ist extrem viel rauer geworden, schon in den Schulen. Der Begriff Du Jude, das fliegt da manchmal tagtäglich durch den Raum. Und wenn junge Menschen schon so drauf sind, dann wird es wirklich gefährlich. Und das äußert sich natürlich auch hier. Also es gab immer mal wieder Schmierereien. Also wurde letztes Jahr ein Tourist heimtückisch mit einem Messer attackiert. Und der Täter hat gesagt, er wollte Juden umbringen.
Trotzdem zieht die Gedenkstätte Menschen aus aller Welt an, wie diese Deutsch-Ecuadorianer aus der jüdischen Gemeinde in Braunschweig.
Traurig, dass dieses Angstzustand nicht weggeht, egal wie viele Jahre vergehen.
Und das finden wir schon gefährlich und beängstigend, ne, wie dieser Antisemitismus normalisiert wird.
Es ist nicht nur schrecklich, was passiert ist, sondern auch, wie das später die Leben derjenigen beeinflusst hat. Meine Frau und ich sind Ärzte und in Buenos Aires hatten wir viele Patienten, die ihre Nummern aus den Konzentrationslagern auf der Haut eingebrannt hatten. So wie Tova Friedman. Die 87-Jährige will morgen im Bundestag sprechen über ihr Schicksal und das Millionen anderer Menschen.
Und mit Tova Friedman und ihrem Enkel Aaron Goodman konnte ich vor der Sendung folgendes Gespräch führen. Good afternoon,
guten Tag, Tova Friedman und Aaron Goodman.
Good afternoon.
Hallo.
Good afternoon.
Guten Tag.
Mrs. Friedman,
Frau Friedman, jahrzehntelang wollten Sie keinen Fuß auf deutschem Boden setzen, nichts mit Deutschland zu tun haben. Sie sprechen nun diese Woche vor dem Bundestag anlässlich des Jahrestags der Befreiung von Auschwitz. Was bedeutet Ihnen das?
Was es mir bedeutet, zuallererst ist es eine fabelhafte Überraschung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und all die Ängste, die ich zuvor hatte, sind einfach nicht mehr da. Dies ist meine dritte Reise nach Deutschland, nachdem ich gedacht hatte, dass ich niemals zurückkommen würde.
Herr Goodman, wann und wie hat Ihre Großmutter begonnen, Ihnen ihre Geschichte und Erfahrungen mit dem Holocaust zu erzählen?
Ihre Erfahrungen waren Teil meines Lebens. Der Holocaust ist ein Teil davon, wie ich aufgewachsen bin. Als Kind hat sie mir gute Nachtgeschichten von der Zeit in Auschwitz erzählt. Ich habe Auschwitz sogar besucht, als ich jünger war. Es war also immer ein wichtiger Teil meines gesamten Lebens. Sie begann langsam und hat einige kleine Details erzählt, zum Beispiel, dass sie eine Gefangene war. Ich war ein Kind und es ist schwierig, mit Kindern über den Tod zu sprechen. Als ich größer wurde, hat sie mir dann mehr Details über ihre Geschichte erzählt.
Sie, Frau Friedman, haben Auschwitz als junges Mädchen überlebt. So viele Kinder haben das nicht. Inwieweit fühlen Sie eine Verpflichtung gegenüber denjenigen, die nicht überlebt haben?
Ich fühle eine hundertprozentige Verpflichtung. Ich habe das immer so gefühlt, mein ganzes Leben, sogar bevor ich begann, darüber öffentlich zu sprechen, dass ich für diejenigen sprechen muss, die nicht mehr hier sind, weil ich durch Zufall und Glück hier bin. Und sie hatten einfach nicht dasselbe Glück wie ich. Deswegen muss ich ihre Erinnerung wachhalten. Ich muss für sie sprechen, für 1,5 Millionen Kinder, die ermordet wurden.
Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, TikTok als Plattform für Ihre Familiengeschichte zu nutzen?
Ich hatte diese Idee nicht. Ich wusste nicht einmal, was TikTok war. Ich bin keine Medienperson, genauso wenig wie die meisten Menschen in meinem Alter. Aber mein Enkel kam einmal nach dem Abendessen bei ihm zu Hause zu mir und sagte, Oma oder Safta, wie er mich auf Hebräisch nannte, kannst du ungefähr 1,5 Minuten in dieses kleine Mikrofon sprechen? Ich sagte, 1,5 Minuten? Natürlich. Und er sagte, keine Sorge, wahrscheinlich wird sich das niemand anschauen. Und ich sagte, was anschauen? Und so fing das an. Und wir waren überrascht, wie viele Menschen doch reagiert haben auf diese erste Folge und geantwortet haben.
Ich war schon immer ein begeisterter Social-Media-Nutzer, mein ganzes Leben lang. Ich bin damit aufgewachsen. Ich sah so viel Antisemitismus, Holocaust-Verleumdung und Holocaust-Deutung in den sozialen Medien, vor allem auf TikTok. Und ich sah, dass es erlaubt war, dass es offen war und nicht versteckt wurde. Und ich fragte mich, was können wir tun, um die Wissensvermittlung über den Holocaust in den Vereinigten Staaten und weltweit zu verbessern? Deswegen habe ich damit begonnen, den Lehrplan an meiner Highschool zu verändern. Und ich fragte die Leute an meiner Highschool, was weißt du über den Holocaust? Wer ist Hitler? Und was war Auschwitz? Und die Leute konnten diese einfachen Fragen nicht beantworten. Schüler an der Highschool konnten keine Antwort darauf geben. Und ich dachte mir, meine Generation lernt so viel von den sozialen Medien. Wie können wir sie direkt erreichen? Weil das, was an den Schulen gemacht wird, nicht genug ist. Und so habe ich ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt und unserem Besuch in Auschwitz in den sozialen Medien. Mit der Zeit wurden wir überflutet mit tausenden Fragen zu ihrer Geschichte. Menschen sagten uns, dass sie zuvor noch nie etwas vom Holocaust gehört hätten. Wir haben also weiter gepostet und Fragen direkt vom Publikum beantwortet. Wir haben ihre Geschichte erzählt und versuchten, die Menschen über den Horror des Holocausts zu sensibilisieren und wie uns das heutzutage immer noch betrifft.
Guter Punkt. Viele nutzen TikTok, um Hass, um Antisemitismus zu verbreiten und den Holocaust zu leugnen. Wie passt das zusammen?
Ja, viele Menschen denken, oh, es gibt so viel Antisemitismus, das sollten wir boykottieren und vermeiden. Aber nein, für mich ist es so, wenn ich viel Antisemitismus sehe, dann glaube ich nicht, dass wir Abstand nehmen sollten. Ich denke, es bedeutet, dass wir noch mehr auf der Plattform aktiv sein sollten. Wir sollten sichtbar sein. Wir müssen die Menschen mit der Wahrheit über den Holocaust erreichen, bevor sie verzerrt werden kann.
Ja, und er stellt sich auch schützend vor mich, sodass ich nicht all diese schlimmen antisemitischen Kommentare sehe, sodass ich weitermachen kann. Aber selbst wenn ich sie kennen würde, hat er recht. Wir würden weitermachen und die Menschen aufklären.
Was ist Ihre Reaktion auf den wieder aufblühenden Antisemitismus sowohl in Europa als auch in den USA?
Es ist eine schreckliche Situation, vor allem für uns Holocaust-Überlebende. Wissen Sie, es weckt schreckliche Erinnerungen. Aber für mich persönlich bringt es Wut hervor. Die Menschen fragen mich häufig, ob ich Angst habe. Ich habe keine Angst. Ich denke nur, nein, nicht noch einmal, nicht noch einmal. Uns kann nicht schon wieder die Schuld für die Probleme der Welt gegeben werden. Und diese schrecklichen Dinge, die diese Gruppen rufen wie »Geht zurück nach Auschwitz« oder »Ihr hättet vergast werden sollen«, sie wissen gar nicht, was sie da sagen. Deswegen glaube ich, je mehr Antisemitismus, desto mehr muss ich zu den Menschen sprechen. Und ich spreche überall, jederzeit, wenn jemand mich darum bittet.
Juden auf der ganzen Welt haben Angst. Sie haben Angst zu zeigen, dass sie jüdisch sind. Unsere wichtigste Botschaft ist deshalb, sei kein Zuschauer. Wenn du Antisemitismus siehst oder wenn du siehst, dass jemand versucht, Juden einzuschüchtern, egal ob online oder persönlich, tu etwas dagegen. Sei stolz, egal ob du jüdisch bist oder nicht. Sei stolz darauf, an was du glaubst und steh auf für das, was richtig ist.
Und was gibt Ihnen dabei Hoffnung und Motivation für die Zukunft?
Es gibt gute Menschen, das macht mir Hoffnung. Letztendlich wurde ich aus Auschwitz befreit. Es gab Menschen, die kamen und mich befreit haben. Sie haben meinen Vater befreit, meine Mutter. Viele wurden getötet, natürlich, aber viele wurden befreit. Es gibt mir Hoffnung, dass es Menschen da draußen gibt, die gegen jegliche Art der Vorurteile sind. Egal, ob sie jüdisch sind oder nicht. Egal, wer sie sind. Und diese Menschen werden Teil der Armee, wenn wir sie so nennen wollen, einer Armee, die versucht, diesen Planeten zu retten, weil das Problem so weit verbreitet ist.
So widespread.
Was uns auch Hoffnung gibt, ist, unsere sozialen Medien und unseren TikTok-Kanal anzuschauen und Menschen zu sehen, die dem Antisemitismus online begegnen. Sie haben keine Angst, sich zu erheben und sagen, das, was du sagst, das ist antisemitisch, falsch, hasserfüllt und verletzend. Was uns Hoffnung gibt, ist, Menschen zu sehen, die das Richtige tun, die sich erheben und sich nicht dafür entschuldigen.
Und Wissensvermittlung. Die Menschen aufzuklären über Juden, über Antisemitismus und seine Gefahren. Diese Wissensvermittlung wird eine Wirkung haben, irgendwann.
Frau Friedman, Herr Goodman, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Geschichte zu erzählen. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie beide.
Danke.
Vielen Dank.
Und das ganze Gespräch mit Tova Friedman und Aaron Goodman können Sie im Originalton auf Englisch auf unserem Tagesschau-Kanal bei YouTube oder auf tagesschau.de sehen. Unübersichtlich. Das klingt noch ziemlich untertrieben, wenn es um den deutschen Sozialstaat geht. Wer sich da zurechtfinden will, der muss sich erstmal durch ein Dickicht aus Formularen, Vorschriften und manchmal auch widersprüchlichen Zuständigkeiten kämpfen. Das IFO-Institut hat im vergangenen Jahr über 500 verschiedene Sozialleistungen gezählt, zu beantragen bei einer Vielzahl unterschiedlicher Stellen. Um das zu ändern und besser zu bündeln, hat eine Kommission der Bundessozialministerin jetzt Empfehlungen vorgelegt. Demnach soll es einfacher werden, Sozialleistungen zu beantragen und auch digitaler. Nikolaus Neumeier.
Kistenweise Akten. Vor 5 Monaten waren wir bei Sonja von Schirnding in Berlin. Sie musste jahrelang mit den Ämtern um Sozialleistungen ringen. Nach einer Trennung war die Mutter von 4 Kindern auf Hilfe angewiesen. Ihr Ex-Mann zahlte keinen Unterhalt. Sie verlor den Job. Arbeitslosengeld, Wohngeld, Bildungspakete für die Kinder. Für jede Leistung ein neuer Ansprechpartner.
Permanent habe ich was zu erfüllen. Alle halbe Jahre soll ich wieder einen neuen Antrag stellen, wieder mich nackt ausziehen, jeden Versicherungsschein reinreichen, die Kontoauszüge, dass alles schlüssig ist.
Sozialministerin Bärbel Baas will mit dieser Bürokratie jetzt Schluss machen. In Berlin präsentiert sie heute Vorschläge einer Kommission zur Reform des Sozialstaates. Das Versprechen für die Bürger, aber auch die Behörden soll vieles besser werden.
Ich bin sehr ambitioniert, das jetzt auch sofort anzugehen und umzusetzen. Ja, und es wird auf der Strecke noch Diskussionen geben, gar keine Frage. Es bleibt auch nicht aus, weil viele Details noch nicht geklärt sind.
Der Kern der Vorschläge: Alle Sozialleistungen können über eine einzige digitale Plattform beantragt werden. Über Grundsicherung, Wohngeld oder Kinderzuschlag entscheidet nur mehr eine Behörde. Die Zahl der Behörden wird von derzeit 4 auf 2 reduziert. Und wer neben der Grundsicherung noch arbeitet, soll mehr vom Zuverdienst behalten dürfen. Für dieses Vorhaben gibt es heute durchaus Lob. Von Bundeskanzler Merz heißt es, die Vorschläge übertreffen seine Erwartungen. Gemischte Reaktion vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Dort sorgt man sich, die Reform könne zu Lasten der Ärmsten gehen.
Es gibt viele Menschen, die wegen Beeinträchtigungen körperlicher Art oder wegen Behinderung oder auch, weil sie sich um die Pflege ihrer Angehörigen kümmern, um Kindererziehung, gar nicht so viel arbeiten können. Und das darf nicht als mangelnde Leistungsfähigkeit interpretiert werden.
Doch manchen gehen die Vorschläge nicht weit genug. Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union, will alle Sozialleistungen auf den Prüfstand stellen.
Wir müssen auch dringend über die Zielrichtung des Sozialstaates sprechen. Also das Prinzip Gießkanne, das muss vorbei sein. Man muss sich stärker um die Leute kümmern, die wirklich wenig haben.
Sonja von Schirnding hat längst genug von den Vorgaben der Behörden. Sie arbeitet wieder und schafft es ohne Sozialleistungen. Sie hätte sich schon früher eine Reform gewünscht. Womöglich hätte sie sich Aktenberge und Nerven gespart.
3 zufriedene Verhandler, die ihre 2 Wirtschaftsräume jetzt durch ein gemeinsames Abkommen näher zusammenbringen wollen. Die EU setzt auf neue Partnerschaften in einer Zeit, in der alte Bündnisse auf die Probe gestellt werden. Durch das Handelsabkommen, auf das sich Ratspräsident Antonio Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Europäische Union und Narendra Modi für Indien geeinigt haben, sollen unter anderem die Zölle drastisch reduziert werden. Entstehen soll eine gigantische Freihandelszone, in der fast ein Viertel der Weltbevölkerung lebt. Über Europas Annäherung an Indien und die politischen und wirtschaftlichen Hoffnungen, Franziska Amler.
Was politisch gefeiert wird, soll hier umgesetzt werden, in einer Fabrikhalle nahe Neu-Delhi. Elektronikteile wie Anlasser und Lichtmaschinen werden hier produziert, viele davon für den europäischen Automarkt. Geschäftsführer Sanjay Malhotra zeigt stolz seine Maschinen. Einige stammen aus Deutschland. Wenn es dieses Abkommen schon früher gegeben hätte, dann wären wahrscheinlich jetzt alle unsere Maschinen deutsch oder zumindest europäisch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen setzt mit ihrem Besuch in Neu-Delhi einen Schlusspunkt unter fast 20 Jahre Verhandlung. Beide Seiten zelebrieren ihren Erfolg wie bei einer Siegerehrung.
We did it.
Wir haben es geschafft. Wir haben die Mutter aller Abkommen abgeschlossen. Wir schaffen einen Markt von 2 Milliarden Menschen. Künftig sollen weit mehr als 90% der Zölle auf beiden Seiten wegfallen oder gesenkt werden. Und so rechnet Europa damit, seine Ausfuhren in den kommenden Jahren zu verdoppeln. Aus der Europäischen Union werden zum Beispiel Autos, Maschinen und verarbeitete Lebensmittel wie Wein oder Schokolade nach Indien exportiert. Aus Indien in die EU gehen viele Pharmaprodukte und Chemikalien, Textilien sowie Rohstoffe. Dieses Freihandelsabkommen wird die Investitionen zwischen Indien und der Europäischen Union ankurbeln, neue Partnerschaften ermöglichen und die globalen Lieferketten stärken. Bislang werden Güter im Wert von 120 Milliarden Euro jährlich gehandelt, mit einem leichten Plus für Indien. Doch beide Seiten wollen noch mehr, und zwar gemeinsam. Entsprechend herzlich wurde EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der pompösen Parade zum Nationalfeiertag empfangen. Die Botschaft: eine strategische Partnerschaft in Zeiten aggressiver US-Zollpolitik. Für Unternehmer Sanjay Malhotra hat das Abkommen konkrete Vorteile. Auf seine Autoteile werden bisher rund 10% Importzölle erhoben, sagt er. Künftig sollen sie ganz wegfallen. Und wenn mehr deutsche Autos nach Indien exportiert werden, braucht es auch mehr Autoteile. Europa ist für uns ein sehr wichtiger Markt und Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas steht für uns als Unternehmen ganz klar im Fokus. Bis das Abkommen in Kraft tritt, wird es noch Monate dauern. Doch Sanjay Malhotra findet, der Deal sende vor allem ein Signal. Europa meint es ernst mit Indien. Sein Unternehmen stellt sich auf steigende Nachfrage ein.
Und dazu Christian Feld in Brüssel. Christian, wir haben es gehört, die Kommissionspräsidentin redet von der Mutter aller Abkommen. Ganz schön große Worte.
Ja, das gehört an solchen Tagen wohl dazu, besonders bei dieser Kommissionspräsidentin. Aber jenseits der Sprache, das kann für die EU langfristig ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Schritt sein. Um mal ein Beispiel zu nennen, das besonders für Deutschland wichtig ist. Für europäische Pkw sollen die Zölle drastisch sinken. Das gilt für bis zu 250.000 Exportfahrzeuge. Wie stark die EU am Ende wirklich profitiert, das bleiben natürlich vorerst Schätzungen. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft geht auf EU-Seite von zusätzlichen Einkommensgewinnen von 22 Milliarden Euro jährlich aus. Darüber hinaus ist aber da das politische Signal: mit jedem dieser Handelsabkommen will Europa ein Stückchen unabhängiger von den USA werden. Und schließlich will die EU Indien auch in Sicherheitsfragen enger an sich binden. Das geht allerdings nur in dem Maße, wie sich Indien auch binden lassen will.
Das klingt alles ganz vielversprechend, aber wir haben es ja gerade gesehen beim Mercosur-Abkommen. Da hatte das EU-Parlament dann auch erstmal wieder juristische Einwände. Könnte hier nun auch eine Hängepartie drohen?
Na, Stand jetzt würde ich sagen eher nicht. Die bisherigen Einschätzungen, die ich heute hier in Brüssel gehört habe, die klingen da doch recht entspannt. Ein wichtiger Grund dafür dürfte sein, dass das ein ja schlankes Abkommen geworden ist. Ganz strittige Punkte wurden einfach ausgeklammert. Das betrifft größere Teile der Landwirtschaft, Fleisch beispielsweise. Und genau in diesem Bereich hatte sich ja sehr viel Widerstand gegen das Mercosur-Abkommen aufgebaut. Ob am Ende aber wirklich alles glatt geht, das sehen wir in den kommenden Monaten, wenn sich die EU-Staaten und das Parlament mit der Lupe über den Text beugen.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel.
Gerne.
Ob es die Welle der Bestürzung und Entrüstung war, die seit den tödlichen Schüssen in Minneapolis von US-Grenzschützern auf den Krankenpfleger Alex Pretty aus allen Ecken des Landes anschwoll, oder ob es das Telefonat mit dem Gouverneur von Minnesota war, in dessen Bundesstaat sich seit Wochen die Konfrontationen zwischen Demonstranten und Beamten der Einwanderungsbehörden zuspitzten. Was immer es war, es scheint Wirkung bei US-Präsident Donald Trump erzielt zu haben. Denn aus dem Weißen Haus kommen erste Angebote der Deeskalation in Form von Personalwechsel. Jan Oppel berichtet.
Für ihn ist der Einsatz vorbei. Der Grenzschutzchef Gregory Bovino war in den vergangenen Monaten zum Gesicht der Einsätze in Minneapolis geworden. Nun zieht Trump ihn ab. Die Ermittlungen übernimmt er, Tom Homan, der nächste Hardliner. Trumps Beauftragter für den Grenzschutz berichtet ab sofort direkt an den Präsidenten. Tom Homan ist schon in Minnesota. Er hat den Gouverneur getroffen und trifft noch den Bürgermeister von Minneapolis. Es läuft sehr gut. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, deutet an, dass die ersten Einsatzkräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE bald die Stadt verlassen könnten. Ist das ein erstes Zeichen der Entspannung, auf das so viele in Minneapolis warten? Hoffentlich haben sie zugehört und sehen, dass diese Aktionen nicht funktionieren, sondern nur Probleme verursachen. Sie müssen die Lage beruhigen. Ich hoffe, dass dies jetzt ein Wendepunkt für unser Land ist, dass diese Regierung versteht, dass sie die Menschen anders behandeln muss. Trump hat heute angekündigt, dass er die Ermittlungen im Fall Alex Pretty persönlich überwachen will. In Minneapolis klingt das für viele eher wie eine Drohung.
Unsere Korrespondentin Sarah Schmidt ist für uns in Minneapolis. Sarah, wie erlebst du die Stadt derzeit?
Ich erlebe die Menschen hier traurig. Viele sind entsetzt, aber auch hoffnungsvoll. Traurig natürlich, weil wieder ein Mensch erschossen worden ist. Entsetzt wegen des zum Teil brutalen Vorgehens der Einwanderungsbehörde ICE, aber eben auch wegen der Vorverurteilung durch die Trump-Regierung. Die Heimatschutzministerin hatte ja gesagt, das sei ein Akt von Inlandsterrorismus. Alex Pretty sei hier bewaffnet und mit Munition hergekommen, um den ICE-Einsatz zu stören. Die Augenzeugenvideos belegen aber, dass das falsch ist, dass er keine Waffe in der Hand hatte, als er hier auf die ICE-Beamten getroffen ist. Viele Menschen, mit denen ich spreche, haben Tränen in den Augen. Dann frage ich immer, ist es denn in Ordnung, dass wir weitersprechen? Die Leute sagen, ja, wir wollen darüber sprechen, wir wollen dem etwas entgegensetzen. Und dann geben sie sich hoffnungsvoll und sagen, dass sie das Gefühl haben, dass jetzt durch den Protest, dass sie hier zusammenkommen, dass sie laut sind, aufstehen und ihre Meinung sagen, sie eben doch etwas verändern können.
Und wie ist deine Einschätzung? Gibt es da ein wirkliches Einlenken von Donald Trump oder geht es hier erstmal nur darum, den Druck aus der Lage rauszunehmen?
Ich würde sagen, Letzteres ist der Fall. Donald Trump hat gesagt, er wolle jetzt ein klein bisschen deeskalieren. Das war sein Zitat. Das sei aber kein Rückzug, sondern eine Änderung im Vorgehen. Gleichzeitig spricht seine Regierung und auch er selber aber ja von Menschen, von undokumentierten Menschen, die hier in den USA leben, weiterhin als Tiere. Er beschreibt sie als schlimmste Verbrecher, schlimmste Kriminelle und an dieser Rhetorik halten sie auch weiterhin fest. Der Druck wächst jetzt auch aus den eigenen Reihen. Es gibt Republikaner, die jetzt eben auch Ermittlungen fordern. Und insofern erscheint mir das jetzt keine Einsicht zu sein, sondern eben einfach der politische Druck, der jetzt aufgebaut worden ist. Sicher auch durch die Augenzeugenvideos und auf den die Regierung jetzt reagiert.
Sarah, vielen Dank für die Schilderung aus Minneapolis. Und zur aktuellen Lage in den USA und dem Vorgehen der Einwanderungsbehörden dort sendet das Erste gleich im Anschluss an diese Tagesthemen ein Weltspiegel-Extra mit dem Titel Eistruppen abschieben um jeden Preis. Jetzt aber erstmal weitere Nachrichten des Tages. Jens, mit dir.
Innenminister Dobrindt will künftig härter gegen Linksextremismus vorgehen. Dafür soll es unter anderem mehr Personal für die Nachrichtendienste geben. Außerdem sollen die Ermittler weitreichendere Befugnisse bei der Analyse digitaler Daten bekommen. Für Hinweise zu den sogenannten linksextremen Vulkangruppen setzte Dobrindt eine Belohnung von 1 Million Euro aus. Die Gruppen werden verdächtigt, im Januar den Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin verübt zu haben. In der Region Charkiw in der Ukraine hat Russland einen Personenzug angegriffen. Wie Präsident Zelensky am Abend beim Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, befanden sich 155 Menschen an Bord des Zuges. Mindestens 4 von ihnen seien bei dem Drohnenangriff getötet worden. Zelensky verurteilte den Angriff als Terrorismus. Russland müsse dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ein gewaltiger Erdrutsch bedroht die sizilianische Stadt Niemi. Wie die Behörden mitteilten, mussten fast 1500 Menschen aus Häusern nahe der Abbruchkante in Sicherheit gebracht werden. Man gehe davon aus, dass zahlreiche Gebäude ein- oder abstürzen werden, weil sich der Boden weiter bewege, hieß es. Der 25.000 Einwohnerort im Südwesten Siziliens ist fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Der massive Erdrutsch ist vermutlich die Folge eines heftigen Wintersturms am Sonntag.
Das Winterwetter der vergangenen Wochen hat auch dafür gesorgt, dass wir heute noch auf die Fußball-Bundesliga schauen. Denn 2 Spiele mussten Anfang Januar ja abgesagt werden, als Schnee und Eis die Plätze in Bremen und in Hamburg unbespielbar machten. Heute wurden diese beiden Partien nachgeholt, St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim. Wie die Spiele ausgegangen sind, Patrick Hallatsch und Stefan Schiffner.
Werders Trainer Horst Steffen geht mit Sorgen in die Partie. Die Bremer beklagen etliche Ausfälle, sind 8 Spiele sieglos und im Abstiegskampf. Werder in Grün, Milosevic, Stay und der bedient Justin Ginmar. Nach nicht mal einer Minute die Chance zur Führung für die krisenden Bremer. Kurz vor der Pause Hoffenheim mit Bürcher. Kramaric legt ab für Pras. Traumtor, Alexander Prass mit der Führung für die TSG, 44. Minute. Erstes Saisontor für den Österreicher und was für eins. Unhaltbar für Backhaus, 0:1 zur Pause, 0 Grad und auch die Stimmung in Bremen in der Nähe des Gefrierpunkts. Zweite Hälfte, Hoffenheims Bürcher, kurz nach Wiederbeginn mit diesem Tritt gegen Puertas. Dafür sieht Bürcher nach Videoüberprüfung zu Recht rot. Die Gäste ab der 52. Minute also nur noch zu 10. 3 Minuten später dieser Freistoß von Zufall. Prömel im Duell mit Milosevic. Prömel mit dem 0:2. In Unterzahl bauen die Gäste ihren Vorsprung aus. Backhaus noch dran, der Ball trotzdem drin. Die TSG bringt den 4. Sieg in Folge ins Ziel und bleibt auf Kurs Champions League. Werders Sorgen im Abstiegskampf hingegen werden immer größer.
Kein Vergeben, kein Vergessen. Das Nachholspiel zwischen St. Pauli und Leipzig steht zu Beginn im Zeichen des Gedenkens. 81 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Den Gästen in Dunkelblau gehört der erste sehenswerte Angriff. Schlager, der Pfosten rettet für St. Pauli. RBs 11. Aluminiumtreffer in dieser Saison, kein Team der Liga hat mehr. Aber St. Pauli versteckt sich nicht, versucht's zumeist über den pfeilschnellen Jones, der Engländer neu in der Startelf, gestoppt von Orban. Jones zögert beim Abschluss zu lang. RB allerdings gehört die Schlussphase der ersten Hälfte. Baumgartner, feiner Pass auf Romelu, dickste Chance, Glück für St. Pauli, dass der Brasilianer den nicht versenkt, 0:0 zur Pause in einer unterhaltsamen Partie, der nur ein Treffer fehlt. Nach dem Wechsel bestimmt Leipzig das Geschehen. Baku auf Romelu. Die Gäste hätten sich die Führung mittlerweile verdient. Kurz darauf Eckball für Leipzig. Rau macht sein 100. Spiel für RB. Saliakas vor die Füße von Diamandé. Was für ein Pfund. 0:1, 66. Minute. 7. Saisontreffer der Ivora, jetzt Top-Torschütze der Sachsen. Sein Schuss noch abgefälscht, unhaltbar für Vasi. Danach versteckt Blessins Team minütlich den Druck und bekommt nach diesem Foul von Raum an Kars einen Elfmeter zugesprochen. Der Gefaulte schießt selbst. Kars mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit. Der FC St. Pauli und RB Leipzig trennen sich am Ende leistungsgerecht 1:1.
Und zum Schluss noch das Wetter. Pila, wie sind denn die Aussichten?
Ja, die sind relativ nass, vor allem von Südwesten her. Und es ging heute Nachmittag schon los und auch den ganzen Abend über kamen dann aus Südwesten immer noch weitere Regenfälle nach. Und es war nicht nur der Regen, denn diese Regentropfen oder diese Regengebiete, die sind hier im Nordosten auf die kalte Luft von dem Hoch über Nordostdeutschland auch getroffen. Und genau in diesem Übergangsbereich gab es dann stellenweise gefrierenden Regen. Da kann es glatt werden. Aber diese Niederschläge gehen jetzt auch mehr und mehr in Regen über. Und heute Nacht werden sich dann die Niederschläge mit den Wolken auch noch weiter nach Nordosten ausbreiten. Die kommen dann aber allerdings nicht mehr so ganz weit voran. Denn das Hoch drückt dagegen, hält die Niederschläge auf. Und dann wird es vor allem morgen tagsüber vom Emsland bis zu den nördlichen Mittelgebirgen zeitweise auch mal kräftiger schneien. Alles, was südwestlich davon ist, ist meistens noch der Regen, wobei es dann im Tagesverlauf auch dort immer mehr in den höheren Lagen dann in Schnee übergeht. Am freundlichsten bleibt es in Richtung Nordosten und auch im Südosten. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf minus 4 Grad in Sachsen-Anhalt. Plus 4 Grad bekommen wir am Niederrhein. Morgen tagsüber bleibt es dann so im Nordosten mit den Temperaturen meistens so um 0 Grad, ansonsten bis 7 Grad plus im Südosten Bayerns. Dort haben wir nämlich einen leichten Föhneffekt. Und in den nächsten Tagen geht es dann eher noch wechselhaft weiter. Vor allem am Donnerstag schneit es dann zum Teil in der Mitte Deutschlands noch mal kräftig. Am Freitag ist es dann insgesamt mal unter Zwischenhocheinfluss ein bisschen ruhiger. Aber aus Südwesten kommen dann doch immer mal wieder ein paar Tiefdruckgebiete nach, die dann so ein bisschen wechselhaftes Wetter mitbringen.
Es bleibt uselig. Pilar, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit von uns. Hier gibt es jetzt im Ersten das Weltspiegel extra zu den Eiseinsätzen in den USA. Und danach folgt Sandra Maischberger.
Bei ihr zu Gast ist unter anderem die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen.
Uns gibt es dann morgen Abend wieder.
Ihnen einen schönen Abend noch. Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.